herzlich willkommen zu unserer Gesagt-Gemeint-Rundreise. Wir starten unsere Kommunikationsanalyse in Deutschland und gehen dann weiter nach Argentinien und England. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und das hier sind die Themen. Man spricht Deutsch auf der Insel nach dem Rücktritt von Gareth Southgate. Träumen die Engländer von Nationalcoach Jürgen Klopp? Wahrscheinlicher ist Thomas Tuchel und in England der Rundmann, dass auch Jogi Löw Interesse am Job haben soll. Schlechte Gewinner sind noch schlimmer als schlechte Verlierer. Weltmeister Argentinien beleidigt nach dem Gewinn der Copa America. Die französische Nationalmannschaft rassistisch und homophob und erhält in der Heimat auch noch Applaus. Außerdem alles für die Katz. Die tolle Adidas-Kampagne mit dem deutschen Auswärtstrikot ist Geschichte. Der Sportartikelhersteller bringt einen Schuh in Erinnerung an Olympia 72 auf den Markt. Gesicht der Kampagne ein US-Model mit palästinensischen Wurzeln, Bella Hadid. Und Verwarnung, das Münchner Landgericht sieht es als erwiesen an, dass Jerome Boateng seine Ex-Freundin im Karibikurlaub angegriffen hat. Der Weltmeister wird von der Richterin allerdings lediglich verwarnt. Vier Themen, drei Teilnehmer, Kommunikationsexperte Michael Kramer, Reporterlegende Uli Köhler und ich, Julia Lammert. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Starten wir rein in die Sendung mit Ex-Nationalspieler Jerome Boateng. Der Weltmeister von 2014 war wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen seine Ex-Freundin angeklagt. Das Landgericht München hat Boateng jetzt schuldig gesprochen, ihn letztendlich aber nur verwarnt. Das heißt also, wenn er sich im Bewährungsjahr nochmal was zu Schulden kommen lässt, muss er 200.000 Euro zahlen. Klar? Der Vorfall passiert in seinem Privatleben, aber letztendlich ist er eine Person des öffentlichen Lebens und damit auch Vorbild. Ich würde es jetzt mal ausdrücken als schuldig in Watte gepackt. Michael, wie wirkt dieses Urteil nach außen für dich?
Ein ganz trauriger Zusammenhang. Diese ganze Geschichte, was sein Privatleben angeht, ist, ich sag mal, klebrig. Das ist etwas, womit man sich nicht gerne beschäftigt, wahrlich nicht. Ich hoffe, dass er und seine Kinder und diese Frau das irgendwie hinkriegen. Er hat, glaube ich, seinen Ruf längst verspielt. Also jetzt unabhängig von diesem Urteil heute, das für ihn einigermaßen glimpflich abgegangen ist. Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist sein Name ziemlich zerstört. Er hatte Schwierigkeiten, überhaupt noch einen Club zu finden. Das hatte weniger, denke ich, damit zu tun, wie er kickt, sondern eben mit dieser Sache, die sein Privatleben betrifft. Auffallend war, sein Bruder sich in der ganzen Phase im Prinzip nicht geäußert, ist ihm auch nicht zur Seite gesprungen, sagt auch immer was aus. Aus Sicht von Kevin Prince Boateng sicherlich der richtige Schritt, so zu handeln, aber sagt trotzdem was aus. Eine ganz, ganz traurige Geschichte. Das sind junge Menschen immer noch. Ich hoffe, dass sie es im Griff kriegen.
Uli, du warst vergangenes Jahr bei einem der Prozesstage in München auch vor Ort. Wie hast du die Privatperson Boateng erlebt?
Also ich kenne ja den Jerome schon sehr, sehr lange und alles, was er auf dem Platz gemacht hat, hat er gut hinbekommen. Und er war ja auch mal so, ja, so ein Role Model für Deutschland, als damals im Bundestag bei der AfD, als es hieß, wollen Sie Boateng als Nachbarn haben, und er hat da ein wunderbares Bild abgegeben. Leider war das im Prozess nicht so. Und die Richterin hat ja heute auch festgestellt, es ist letztlich nicht zu klären, was wirklich passiert ist, weil da widersprechen sich einfach die Aussagen. Aber eins ist auch klar, und das hat die Richterin gesagt, er ist mit Sicherheit kein notorischer Frauenschläger. Ich glaube, darauf ist es ihm angekommen. Er hat ja auch gesagt, dass es aufgrund mit diesem Urteil auch mit den Kindern besser weitergehen kann. Aber Michael hat schon recht, der Ruf ist komplett ruiniert. Und er hat mit seinem Auftreten, das oft auch ein bisschen arrogant auch in dem Prozess gewirkt hat, mit Sicherheit gut bedient.
Wir wollen uns das Statement der Richterin gleich nochmal hernehmen. Die hat wiederum gesagt, wir haben hier nicht den schlimmen Frauenschläger, als der ins Verfahren eingeführt wurde. Wir haben hier jemanden, der in einer Beziehung über Gebühr ausgerastet ist. Und für genau solche Fälle ist die Verwarnung mit Strafvorbehalt gemacht. Der Profifußballer sei durch die lange Verfahrensdauer von 6 Jahren erheblich bestraft. Zudem würde die mediale Vorverurteilung sein ganzes weiteres Leben bestimmen. Wir wollen ihm helfen, dass die mediale Hetzjagd auf ihn aufhört. Jetzt haben wir vergangene Woche darüber gesprochen, dass es das Recht des Vergessens gibt. Michael, du hast das angesprochen. Ab wann setzt das denn ein und wie ist das zu bewerten, wenn man dennoch schuldig gesprochen wird?
Also zunächst mal muss man sagen, dass natürlich jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, er ist Fußballweltmeister und er hat immer davon gelebt, in der Öffentlichkeit zu stehen und damit sehr, sehr viel Geld verdient, dass der natürlich doppelt bestraft ist. Und das spricht die Richterin hier an, wenn dann solche Geschichten vor Gericht landen. Häusliche Gewalt ist ein Graus, aber es gibt es leider, leider, leider millionenfach und wir erfahren nichts davon. In solchen Fällen erfahren wir davon. Ich finde übrigens richtig, dass wir davon erfahren. Aber es ist natürlich eine doppelte Strafe dann für diejenigen oder für die Person, um die es dann hier geht. Recht auf vergessen, da müsste es viele, viele Jahre her sein und zurückliegen. Und er müsste sich entsprechend verhalten. Er müsste sich auch mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückziehen, also dafür sorgen, dass er nicht mehr diese öffentliche Person ist. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Aber dafür ist die Zeit noch lange nicht gekommen. Mhm. Er muss sich entsprechend bewähren, genauso wie das die Richterin ja hier in ihrem Urteil auch gesagt hat. Er wird sich bewähren müssen und ein vernünftiges, anständiges Leben führen. Gerade auch, was eben sein häusliches, privates Umfeld angeht. Das ist enorm. Ich glaube, das kann man auch von ihm verlangen. Er ist ein erwachsener Mann, der weiß, was er tut. Ich bin bei Uli, sein Verhalten während des Prozesses war auch unglücklich. Ja, da gab es dann Bodyguards und all dieses Theater. Also er tut, glaube ich, gut daran, sein Privatleben A, in den Griff zu kriegen, es zweitens aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und dann zu versuchen, ein ganz normaler Mann zu werden.
Jetzt erleben wir Anschuldigungen im Profifußball immer wieder wegen Körperverletzung. Zum Beispiel Mason Greenwood in seiner Zeit bei Manchester United, Nico Schulz, Borussia Dortmund. Ob schuldig oder nicht, Uli, wie erlebst du als Sportjournalist diesen gesellschaftlichen Umgang mit solchen Vorwürfen im Geschäft Profifußball?
Ja, also generell finde ich es komplett in Ordnung, dass das alles ans Tageslicht kommt und dass diese Leute auch bestraft werden. Und wer dann letztlich auch verurteilt wird, der hat auch auf dem Fußballplatz dann nicht mehr so viel zu suchen. Aber natürlich gibt es immer diese Abwägungen, wie jetzt auch bei Jerome Boateng, dem man ja aufgrund dieses Prozesses, also der Richter hat ja schon im ersten Prozess gesagt, da fiel die Strafe viel höher aus, hat er gesagt, normalerweise ist das ja leider ein Fall, den handeln wir hier in 3-4 Stunden ab, häusliche Gewalt, so schlimm das ist, und dann geht's weiter. Und man hat sich da wirklich verstrickt in wildeste Geschichte. Es war teilweise sehr unappetitlich und das war auch diesmal, wie diese Dinge dann ans Tageslicht kommen, wie man sich gegenseitig einfach behandelt hat, völlig würdelos. Und da muss man einfach ansetzen. Aber grundsätzlich, dass sowas öffentlich wird, ist schon in Ordnung. Weil das ist natürlich auch ein Beispiel für alle, hey, so geht's nicht. Jetzt kommt es nicht bei allen auf, aber da muss der Promi dann genauso behandelt werden wie der Nicht-Promi.
So brisant das Thema Boateng auch ist, genauso brisant geht es jetzt weiter hierbei gesagt gemeint, denn jetzt kümmern wir uns um Mode beziehungsweise eine modische Werbekampagne, die im Netz einen Shitstorm ausgelöst hat. Sporthersteller Adidas hat einen alten Sneaker neu aufgelegt, ursprünglich mal entwickelt worden für die Olympischen Spiele in München 1972. Unter anderem als Testimonial dafür wurde das US-amerikanische Model Bella Hadid ausgewählt. Das Problem, Hadid hat palästinensische Wurzeln, hat sich bereits des Öfteren antisemitisch geäußert. Und wenn wir jetzt nochmal die Historie dazu nehmen, Olympia 72 in München, Attentat im Olympischen Dorf. Damals sind durch eine palästinensische Terrorgruppe 11 Athleten des israelischen Teams und ein Polizist ermordet worden. Puh, Michael, wie erklärst du dir, dass ein weltweiter Sportartikelhersteller bei all der Aktualität rund um den Nahostkonflikt eine solche Kampagne startet?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben es nicht gewusst, das deutet darauf hin, dass man in der Marketingabteilung von Adidas eine Schule vorher nicht von innen gesehen hat, oder man macht es absichtlich und das ist mindestens genauso schlimm. Ich bin ehrlich gesagt völlig ratlos. Nochmal, 1972 werden israelische Sportler in München von palästinensischen Terroristen ermordet. Adidas bringt einen Schuh raus, der an diese Olympischen Spiele erinnert. Und Bella Hadid ist nun einmal nicht irgendein Model, sondern sie hat führend an Demos teilgenommen, wo es unter anderem geheißen hat, Juden ins Meer. Ganz abzuschweigen von Free Palestine und wofür sie da alles steht und einsteht. Und dass nun ausgerechnet sie das Gesicht dieser Kampagne ist, die 72 dieses Schuhmodell hier bewirbt, wo palästinensische Terroristen Israelis ermordet haben, ist nicht zu fassen. Es ist schlichtweg nicht zu fassen. Adidas hat in den letzten Monaten vieles in der Außendarstellung richtig gemacht. Wir haben hier über das Trikot gesprochen, du hast es angesprochen, Julia. Das hier lässt mich fassungslos zurück. Ganz ehrlich, ich habe dafür keine Erklärung und es ist unfassbar.
Uli?
Ja, wie, also ich habe, als ich das gehört habe, habe ich mir nur gedacht, wie doof kann man eigentlich sein? Also das gibt's doch gar nicht, dass da keiner drüber schaut. Adidas ist ein Weltkonzern, also mit einem sehr sympathischen CEO. Ich habe manchmal das Gefühl, der hat das überhaupt nicht vorgelegt bekommen, sondern es ist eine Kampagne, wie viele irgendwie durchgerutscht. Und das kann, und der Michael, und das kann aber doch...
Genau so wird es sein.
Aber es kann doch nur dann durchrutschen, wenn in, wenn als Oberster, der es abhängt, der auch irgendwie Jahrgang 85 ist und jünger, die das irgendwie komplett verdrängt haben oder einfach nicht drüber nachdenken. Aber das fällt doch jedem auf. Also 72 ist grundsätzlich ja auch mit diesem Attentat behaftet. Da musst du auch dran denken. Und wenn ich so eine Kampagne konzipiere, ich bin jetzt kein Marketing-Man, dann denke ich doch, was war da alles? Warum wollen wir den Schuh da haben? Was soll das bewirken? Und dann musst du irgendwann ganz klar darauf kommen, ui, ja, da hat es einen Terroranschlag gegeben.
Uli, Juli, es kommen noch zwei Sachen hinzu. Selbst wenn es ein ganz normaler Schuh wäre, der mit 72 nichts zu tun hat, wäre es aus meiner Sicht problematisch, Bella Hadid zum Gesicht einer Kampagne zu machen, vor dem Hintergrund dessen, was sie in den letzten Monaten so von sich gegeben hat. Schon da wird es enorm schwierig. Um nicht zu sagen, aus meiner Sicht unmöglich. Aber das ist eine persönliche Meinung. Hinzu kommt noch etwas. Die Geschichte von Adidas ist untrennbar verbunden damit, dass Adi Dassler, der Namensgeber Adolf Dassler, Nazi war. Mitglied der NSDAP und so weiter und so weiter. Das heißt, das Unternehmen müsste eigentlich aus sich heraus eine besondere Verantwortung und Sensibilität spüren. Und natürlich wird jedes Testimonial und jedes Gesicht einer Kampagne überprüft. Wofür steht sie? Was hat sie gemacht? Was hat sie noch gemacht? Wo könnte es Probleme geben? Hier muss alles ignoriert worden sein, was man da auf den Tisch bekommen hat. Es ist nicht anders zu erklären. Deswegen, entweder man hat da überhaupt keine Ahnung von Geschichte und von sonst nichts. Man hat nur drei Streifen im Kopf. Oder aber man hat es bewusst gemacht. Ja, man hat es bewusst gemacht und dann ist es fast noch schlimmer.
Ich finde die Formulierung nur drei Streifen im Kopf, finde ich absolut sensationell. Hoffe, du wirst überall jetzt darüber zitiert werden, weil es ist einfach nicht nachvollziehbar. Und Adidas war eh schon jetzt dann, gab es Diskussionen mit dem Deal mit Nike und. Dann haben sie die Kampagne gut hinbekommen und dann so ein Ausraster. Also ich weiß nicht, in solchen Firmen gibt es doch nicht nur Compliance-Abteilungen, sondern Menschen, die sich eigentlich nur damit befassen.
Ja.
Also wenn da jetzt kein Kopf rollt, würde ich mich schon... wundern, oder? Michael, wie ist das normalerweise?
Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wir wollen einmal kurz der Aktualität halber mit reinnehmen, wie sich Adidas geäußert hat. Denn sie haben gesagt, dass sie die Kampagne auch abändern wollen. Wir sind uns bewusst, dass Verbindungen zu tragischen historischen Ereignissen hergestellt wurden, auch wenn diese völlig unbeabsichtigt sind. Und wir entschuldigen uns für jegliche Verärgerung oder Leid, die dadurch verursacht wurden. Aus diesem Grund überarbeiten wir die Kampagne. Wir glauben an den Sport als verbindende Kraft auf der ganzen Welt und werden unsere Bemühungen fortsetzen, Vielfalt und Gleichberechtigung in allem, was wir tun, zu fördern. Also hier, Michael, war jetzt wieder die Kommunikation.
Drei Dinge, die mich stören.
Ja, leg direkt los.
Ja. Die Ereignisse waren nicht tragisch, die waren grauenhaft. Das ist nicht tragisch, wenn ich das mal so sagen darf. Tragisch ist ein Unfall, aber kein Mord und kein Terroranschlag. Das ist schrecklich und grauenhaft. Das Zweite war, wir überarbeiten. Wir überarbeiten die Kampagne, sie gehört zurückgezogen und beendet. Und das Dritte ist dieses Blabla, wir stehen weiter für Vielfalt ein, wir sehen ja, wofür sie einstehen. Also dann kann man sich diese Sätze bitte schön sparen. Ich rede mich gerade ein bisschen in Rage, stelle ich fest, ich fahre gerade die Temperatur ein bisschen runter. Das ist ein Blabla-Statement, ganz ehrlich, ohne klare Haltung. Man hätte sagen müssen, wir haben hier einen Riesenfehler gemacht, das tut uns leid, wir ziehen es zurück und entschuldigen uns bei allen anderen. Es ist auch das jetzt wieder. Der Umgang mit der Krise ist meist das Problem, ist meist noch schlimmer als die Krise an sich. Das ist halbherzig, man versucht sich durchzuwursteln und ist nicht ehrlich zu sich selbst.
Ja, Kommunikation at its worst, kann man da nur sagen. Ja. Und drum haben wir die Sendung.
Genau. Ja. Neben Bella Hadid wirbt übrigens auch der französische Nationalspieler Jules Condé für den neuen Adidas-Sneaker. Und der ist mit seinen Nationalmannschaftskollegen in dieser Woche ungewollt mit der argentinischen Siegesfeier nach der Copa America konfrontiert worden. Was war passiert? Enzo Fernandes hat auf seinem Instagram-Account ein Video gepostet, in dem im Mannschaftsbus rassistischer Gesang angestimmt wurde, der französische Spieler afrikanischer Herkunft abwertet. Fernandes hat sich bereits entschuldigt. Die FIFA hat Ermittlungen eingeleitet. So hat sich der Verband geäußert. Die FIFA weiß von einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, und der Vorfall wird untersucht. Die FIFA verurteilt jede Form von Diskriminierung durch Spieler, Fans und Offizielle. Uli, Ermittlungen, ja, passiert, aber bislang nichts.
Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, aber ich bin, so wie ich die FIFA jetzt zumindest erlebt habe, muss man abwarten. Bei Gianni Infantino ist mir vor keiner Überraschung sicher, dass da irgendwas kommen muss. Also auch da ist natürlich eine hirnlose, blödes Lied, das dann von, im Überschwang gesungen wird, ist schon mal eine Katastrophe für sich. Aber der weitere Umgang, da sind wir wieder bei der gleichen Geschichte, ist alles, macht das noch viel schlimmer. Ich glaube, Enzo Fernandes hat das als einziger entdeckt. Der Bursche ist 23 Jahre alt, ist vor einem Jahr für 120 Millionen zu Chelsea transferiert worden. Also der hat das sofort irgendwie erkannt. Chelsea hat im Übrigen auch sofort Ermittlungen aufgenommen und wird sich ihnen vorknöpfen. Aber alles andere drumherum, und der argentinische Präsident findet das sogar noch gut. Also man muss sagen, Javier Milei, man hört da die wildesten Dinge über ihn. Also da muss ich sagen, ich liebe Argentinien, das argentinische Volk. Ich war bei der Weltmeisterschaft in Katar. Es waren herrliche Fans, guter Fußball, und alles wird ruiniert durch diesen neuen Staatspräsidenten, der irgendwie mit der Machete durch dick und dünn geht.
Reaktion der FIFA vorbildlich, sagt Sportjurist Christoph Schickert.
In Bezug auf Rassismus, auf Diskriminierung ist die FIFA vorbildlich, und sie hat weltweit alle Verbände verpflichtet, die Klausel in ihr Reglement aufzunehmen, die wir auch drin haben, die also jeden Rassismus, jede Herabwürdigung, jeden Bezug auf Rasse, Religion, Hautfarbe strengstens verbietet. Und aus diesem Video hier, da ergeben sich ja leider ein Streifzug durch diese Vorschrift.
Wir sind gespannt, was dabei rumkommen wird, was die Ermittlungen der FIFA angeht. Michael, wie muss denn in deinen Augen jetzt diese ganze Angelegenheit weiter moderiert werden?
So, ich wäre mit dem Urteil, die FIFA ist hier vorbildlich, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das kommt mir zu früh, weil ich wissen will, also eine Klausel in irgendwelchen Statuten bringt überhaupt nichts. Sondern die Frage ist, setzen Sie es auch ernsthaft um? Also was passiert jetzt mit dieser argentinischen Mannschaft? Daran werden wir sie messen müssen, die FIFA, ob sie die vielen Werbespots, Kampagnen für Vielfalt, gegen Diskriminierung, die immer so schön wie eine Monstranz vorne weggetragen werden, ob die mehr wert sind als das Papier, auf dem sie stehen. Ich möchte eine Frage in den Raum werfen. Wo ist eigentlich Lionel Messi? Das Weltvorbild von uns allen, dessen Trikots auf der ganzen Welt gekauft werden. Alle Jungs rennen mit rosa Trikots rum, weil Messi jetzt in Miami spielt. Aber wo ist er hier eigentlich? Er könnte jetzt eigentlich mal seiner Vorbildfunktion gerecht werden und auch mal klar sagen, dass das nicht richtig war, was da abgelaufen ist. Wir müssen auch so jemanden, einen Weltstar, der hunderte Millionen mit seiner Vorbildfunktion verdient, auch mal hier ernst nehmen und auch vielleicht mal zur Verantwortung ziehen und klar sagen, Junge, du äußerst dich jetzt mal klar dazu, und dann gucken wir mal weiter, wie wir als Öffentlichkeit mit dir umgehen. Das denke ich. Auch da, ehrlich gesagt, bin ich relativ sprachlos, dass Messi sich hier überhaupt nicht irgendwie jetzt hervortut und einfach mal vorweg geht und sagt, Freunde, so geht's nicht, da haben wir einfach was falsch gemacht.
Uli, was glaubst du, welche Folge hätte so ein Statement von Messi?
Also das hätte natürlich eine, wenn es in die richtige Richtung geht, und das wird natürlich so sein, Messi ist ein grundsätzlich unpolitischer Mensch, aber er ist immer noch der Kapitän dieser Mannschaft, die das gesungen hat. Also das ist ein Muss, er muss dahingehend jetzt beraten werden, das muss genau formuliert werden. Er verdient auch in Amerika wahnsinnig viel Geld. Habe gestern mit Freunden aus Miami gesprochen. Ganz Miami steht Kopf, wenn Messi irgendwo auftaucht. Das ist eine einzige Messi-Town. Das wird er nicht alles in Frage stellen wollen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass er das macht, weil Enzo Fernandes hat schon Ärger. Wir haben über Chelsea gesprochen. Da ist Wesley Fofana, ein französischer Nationalspieler, der hat sich auch schon geäußert. Also auch intern, wie soll das weitergehen, wenn da nicht ein klares Bekenntnis kommt? Also wie gesagt, der Verursacher oder der das auf Insta gestellt hat, der hat ja schon zurückgezogen, aber da muss jetzt mehr kommen.
Aber wir müssen noch mal sagen, Lionel Messi muss kein politisch interessierter Mensch sein, um hier klar Stellung zu beziehen. Also so viel Anstand und so viel Wissen, um wie man sich verhält und wie man andere Leute behandelt, glaube ich, kann man ihm unterstellen.
Ja, muss man unterstellen.
So ist es.
Und damit ziehen wir thematisch weiter von der FIFA zur FA, Football Association, dem höchsten Fußballverband Englands. Ein neuer Nationaltrainer muss her, nachdem Gareth Southgate in dieser Woche von seinem Amt zurückgetreten ist. Über zwei deutsche Trainer wird unter anderem gesprochen, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Jogi Löw, der soll wiederum Interesse platziert haben. Michael, mit Blick auch auf die Historie. Welche Bedeutung?
Dass du Uli als erstes fragst, ja.
Also, Michael, Uli darf auch gleich. Welche Bedeutung hätte denn jetzt die Entscheidung für einen deutschen Trainer hinsichtlich der großen historischen und auch fußballerischen Rivalität mit Deutschland?
Nun, dann drehen wir es kurz um. Stellen wir uns vor, der DFB würde diskutieren, einen Briten zum Bundestrainer zu machen. Mhm. Ich glaube, die Bild-Zeitung hätte zehn Tage lang was zu tun. Die Titelseite wäre 10 Tage reserviert. Und jetzt das, ausgerechnet Deutsche im Topf, irre. Also ich finde es natürlich wunderbar, weil alle die hier in der Verlosung sind, das glaube ich super könnten und auch viel in England für Deutschland wiederum bewirken könnten. Stichwort Botschafter im Sport. Aber dass das natürlich da den Boulevard in England und die Massen erstmal durchschütteln würde, das ist auch klar. Aber umgekehrt, wie gesagt, wäre es bei uns genauso.
Uli, jetzt darfst du auch.
Ja, also natürlich wäre Jürgen Klopp wie für alle ein perfekter Trainer. Der hat England sowieso schon halb in der Tasche. Aber die Engländer sind eigentlich sehr schlecht gefahren mit ausländischen Trainern. Fabio Capello hat ihnen also alles Geld, das sie hatten, der FA abgenommen und hat in vielen Jahren nichts zustande gebracht. Also auch, weil man einfach nur einen Namen geholt hat. Ich glaube auch, dass all die drei das wunderbar könnten. Ich habe sowieso Sorge gehabt jetzt schon, weil Gareth Southgate zurückgetreten ist. Der nächste Trainer kann jetzt wirklich alles gut machen mit dieser Mannschaft, weil das Team, die Spieler sind gut. Und wenn sie jetzt dann einen finden, der auch noch als Mannschaft die formen kann, dann sind die wirklich ein ganz ernstzunehmender Kandidat für Weltmeistertitel auch in 2 Jahren natürlich. Und deshalb sage ich eigentlich ja in diesem Punkt schade, dass Gareth Southgate nicht mehr da ist. Aber ja, wird mit Sicherheit ein Engländer kommen. Also da bin ich schon Howe, der in Newcastle ist da im Gespräch. Also der lässt auch ordentlich Fußball spielen. Aber wenn man in Sachen Kommunikation geht, muss man auch sagen, Gareth Southgate hat mit seinem Statement, glaube ich, alles richtig gemacht. Also er hat im Prinzip nichts gewonnen und geht erhobenen Hauptes als großer englischer Trainer in die Geschichte ein.
Jetzt haben wir erst vergangene Woche über Jürgen Klopp gesprochen. Da ging es um das Amt als Nationaltrainer der USA. Und da haben wir über die Wucht gesprochen, die Euphorie, die er entfachen kann. Jetzt reden wir über die Insel, fast schon Heimat, ja, sage ich mal, von Jürgen Klopp nach diesem fast Jahrzehnt bei Liverpool. Wäre es ein Perfect Match, Uli?
Es wäre ein Perfect Match, aber der muss ja gleich anfangen. Und gleich wird er nicht anfangen, denn das Jahr wird er sich nehmen. Da kann kommen, was will. Und natürlich würde ich als Vereinsmanager sagen, ist mir wurscht, und wenn er in einem Jahr kommt, soll er in einem Jahr kommen und anfangen. Aber ich glaube, die Engländer müssen anders denken und es wäre theoretisch natürlich ein Perfect Match. Gibt's ja gar keinen Zweifel.
Die Klopp-Kampagne ist schon mal losgetreten worden vom englischen Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft, Gary Lineker. Er hat darum gebeten, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Klopp zu holen. Thomas Tuchel gilt ja vom Typ her als einer, der gerne auch mal aneckt, ne, der seine Linie durchzieht. Sind das schon Parallelen so ein bisschen zu einem Herrn Southgate? Michael, was würdest du dazu sagen?
Boah, also da traue ich mir das Urteil nicht zu. Also ich glaube, dass die alle super sind. Ganz ehrlich, die spannendste Geschichte finde ich mit Jogi Löw.
Mhm. Kommen wir auch gleich zu.
Ganz ehrlich, das ist das Spannendste, weil von dem haben wir eigentlich schon lange nichts mehr gehört. Mhm. Der war auch jetzt so nicht mehr in der Verlosung. Aber wenn man ihn jetzt wenn man jetzt sich darüber Gedanken machen würde, was wäre nochmal ein Karriereschritt nach vorne? nachdem man Weltmeister geworden ist und so weiter. Dann ist natürlich deutscher Nationaltrainer in England wäre noch mal etwas, was die Biografie von Joachim Löw irgendwo abrunden würde. Also das finde ich eigentlich für mich jetzt so die spannendste Variante, dass die alle drei sicherlich funktionieren würden. Ich glaube, das ist außer Frage.
Da vielleicht die Nachfrage, Michael, bringt ein Jogi Löw für dich die Kommunikationsskills auch mit, die dieses Amt Nationaltrainer Englands braucht? Warum?
Das ist die Frage. Das ist genau der Punkt, an dem ich dann auch so ein bisschen ins Zucken komme.
Ja.
Ja, er ist ja nicht der große Kommunikator. Also ich glaube, niemand hat bei Pressekonferenzen so oft auf die Tischplatte geguckt, während er spricht, wie er. Mhm. Er hat da nie so die ganz große Leidenschaft, glaube ich, entwickelt für den Umgang auch mit den Medien. Die britischen Medien sind nochmal eine ganz andere Nummer als hier bei uns. Da gibt es halt sowas wie eine Bild-Zeitung, gibt es da mehr oder weniger dutzendfach. Und die wären natürlich auch gnadenlos, ja, wenn es dann mal nicht läuft. Also wenn du da ein Spiel verlierst, dann ist es immer der Deutsche, der verloren hat. Dann kommen wieder irgendwelche Zweite Weltkriegsvergleiche und sonstiges Zeug. Also das, alles das, was die Briten so gerne machen, wenn es um Fußball und Deutschland geht, einfach wird das für ihn natürlich oder würde es für ihn natürlich nicht werden. Da hätten es Klopp und Tuchel aufgrund ihrer England-Erfahrung natürlich etwas leichter.
Einen Funfact gebe ich euch noch mit zum Abschluss. Das letzte Spiel von Löw, bevor er zurückgetreten ist als deutscher Nationaltrainer. Die 0-2 Niederlage gegen England unter Southgate damals. Achtelfinale Euro 2020. Ich sag Dankeschön, Uli Köhler, Michael Kramer für diese Runde gesagt gemeint.
Danke euch.
Und für alle, die gesagt gemeint verpasst haben, diese Folge und alle anderen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne mal vorbeischauen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sind gleich hier zurück bei Sky Sport News.